So Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Herzlich willkommen noch einmal zum zweiten Teil des NEW-Magazins. Ich bin Klaus Hausmann. Ich begleite Sie weiterhin durchs Programm. Somebody else, I swear. Saw some people starve a little while. You get by, why you get by? So you grind and grind and you push and shove. Claim that those most worthy get what they deserve, but they deserve. Faces. I've seen too many of the likes of you, can't be true. For you, everything has its price. You give nothing away for free. Silence were truly golden. I guess no one could sleep, no one could sleep. Fingertips, people at your beck and call, and you're fool enough to think for a prize you could have the whole wide world. All I say is, and all I hide, we must hope the words that come from your lips, we must hope those were the lies. All I say is, visions that you had, I never realized. So you got a big house, you drive a fancy car. So what if your pockets are full? You have an empty heart. You snap your fingers, all the waters pop. So what if the people bow down? Sure you know regard. Your left hand always watches your right. So what if you just in God? You can't sleep at night. You think you made it. Think you got what everyone wants. So what if you're a big bad man with an empty little heart? Who has made a little money off of somebody else's sweat? Watching people starve while you got fat, while you got fat. You got fat. You got fat. Der Mythos vom Kampf der Zivilisationen heißt das neue Buch von Ghazi Chaklar. Gleich um 20 Uhr stellt der Politik-, Geschichts- und Religionswissenschaftler seine Kritik an den Theorien von Samuel Huntington und Bassam Tibi, unter anderem Wegbereiter des sogenannten Kampfes der Kulturen, in der Zeche Karl zur Diskussion. Einzelheiten zur Veranstaltung verriet Thomas Binger meiner Kollegin Katja Schütze.
Bis zum Niedergang der Sowjetunion verlief die politisch-ideologische Front zwischen freier Marktwirtschaft und Kommunismus. Jetzt haben die Sieger des Kalten Krieges einen neuen Feind identifiziert, den Islam als Bedrohung der selbsternannten zivilisierten Welt. Thomas, auf welchem Terrain verlaufen die politisch und vermutlich militärischen Frontlinien dieser neuen, vorgeblich kulturalistischen Konfrontation?
Ja, es scheint so, auch forciert jetzt durch die Attentate vom 11. September letzten Jahres, dass dieses Szenario vom Krieg der Zivilisationen im 21. Jahrhundert eventuell das populärste Kriegsszenario werden könnte. Also diese Diskussion, dass der Westen bedroht wird durch Chaos und Krieg in einer sozusagen Weltunordnung, die halt durch Bannenkriege und durch Fundamentalismus geprägt ist. Dieses Szenario ist halt sozusagen die Legitimation für die Weltordnungskriege seit eigentlich Beginn der 90er Jahre.
Es wird hier eine Wertediskussion geführt. Was sind denn die Werte der sogenannten zivilisierten Welt und was steht angeblich im Islam dagegen?
Es ist so, dass eigentlich nur die westliche Zivilisation zu sogenannten universalistischen Werten verbunden wird, wie Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Liberalismus, während halt andere Zivilisationen, die islamische meinetwegen, hauptsächlich über so Werte wie Familie, Blut und Glauben definiert werden, also quasi vormoderne Werte. Diese Frontlinien der Zivilisationen sind dann auch Frontlinien zwischen der Moderne und der Vormoderne sozusagen, also zwischen den zivilisierten und den barbarischen Völkern. Also da werden halt politische oder soziale und ökonomische Konflikte umdefiniert zu Glaubenskriegen oder zu Kulturkonflikten.
Diese Konstruktion des Fremden ist ja jetzt keine ganz neue Erfindung. Warum sind die Thesen von Samuel Huntington nach den Anschlägen vom 11. September eigentlich wieder so aktuell geworden?
Samuel Huntington ist ein Professor für Politikwissenschaften in den USA, der halt schon eine enorme Bedeutung hat. Er ist an der Harvard-Universität beschäftigt, ist außenpolitischer Berater der amerikanischen Regierung oder verschiedener amerikanischer Regierungen, leitet ein Institut für strategische Studien und er hat halt als erster diese Thesen vom Kampf der Kulturen ausformuliert in seinem Buch The Clash of Civilization, was 1996 erschienen ist und für eine große Diskussion gesorgt hat. Dort hat er halt diese These aufgestellt, dass der Westen, also im 21. Jahrhundert, hauptsächlich in einem Kulturkampf durch andere Zivilisationen bedroht wird und dass der Westen halt eine aggressive Form der Verteidigung der eigenen Zivilisation vornehmen muss. Also, und diese Thesen haben nach dem 11.9., nach den Attentaten, halt auch die Reaktion in den USA, aber auch in anderen westlichen Ländern sehr stark geprägt. Auch George Bush hat ja von einem Angriff auf die gesamte Zivilisation gesprochen nach den Attentaten. Er hat von einem Kreuzzug gegen den Islamismus gesprochen. Das sind halt Vokabeln, die halt auch aus dem Diskurs von Huntington stammen.
Kasi Chakla kritisiert ja jetzt Huntington und andere Wegbereiter dieser Theorie des sogenannten Kampfs der Kulturen. Wo ist seine zentrale Kritik?
Seine zentrale Kritik an Theoretikern wie Huntington besteht darin, dass er sagt, dass da Mythen oder Feindbilder produziert werden in einem wissenschaftlichen Gewand. Also diese Rede von der westlichen Zivilisation hält er halt für ideologisch geprägt und nicht für wissenschaftlich begründbar. Also die Unterschiede zwischen den Zivilisationen lassen sich keineswegs so definieren, wie Huntington das macht. Und er versucht halt, das ideologiekritisch aufzuzeigen, dass dieser Zivilisationsbegriff im Grunde genommen, so wie er von Huntington und anderen gebraucht wird, kein wissenschaftlicher Begriff ist, sondern mehr ein ideologischer Kampfbegriff ist. Und das ist sozusagen der Kern seiner Kritik. Und es ist ja nicht nur Huntington. Huntington ist nur der bekannteste dieser Theoretiker. Es gibt halt noch eine Vielzahl anderer Autoren. Jetzt gerade nach dem 11.9. sind auch viele Publikationen mit einem ähnlichen Tenor erschienen. Hier in der Bundesrepublik ist Bassam Tibi auch relativ bekannt, ein Exil-Iraker, der auch schon Ende der 90er Jahre ein Buch unter dem Titel Krieg der Zivilisation veröffentlicht hat und der ganz ähnliche Thesen entwirft, der halt auch hauptsächlich das Feindbild in einem vormodernen, archaischen, fundamentalistischen Islam sieht, der halt sozusagen die westliche Kultur und Zivilisation bedroht.
Welche Bedeutung hat denn in diesem Diskurs die Frage der Gewalt?
Die Frage der Gewalt ist natürlich eine ganz zentrale Frage, weil da wird immer ein Chaos-Szenario aufgemacht. Also es wird sozusagen suggeriert, dass der Westen existenziell bedroht wäre durch diese Konflikte und Bürgerkriege, die halt in der Welt stattfinden. Auch wenn die Attentate in den USA schlimme Konsequenzen hatten, kann man ja trotzdem nicht davon reden, dass der Westen sozusagen existenziell bedroht wäre, dass die westlichen Staaten wirklich so angegriffen würden, dass sie in ihrer Existenz in Frage gestellt werden. Aber dieses Szenario wird trotzdem entwickelt, um damit auch eine entsprechend starke oder auch militärische Gegenreaktion begründen zu können. Der Gewaltaspekt spielt eine große Rolle, weil man ja seit den 90er Jahren auch eine extreme Militarisierung der Außenpolitik insgesamt beobachten kann. Und da wird halt sozusagen die Gewalt, die sich in diesen Regionen am Rande des Weltmarktes abspielt, die sich in Form von Bürgerkriegen und Bandenkriegen äußert, sozusagen auch als Legitimation benutzt, um die Militarisierung der Außenpolitik der westlichen Staaten weiter voranzutreiben.
Kasi Chakla nennt ja sein Buch jetzt Der Mythos vom Kampf der Zivilisation. Was entwirft ihr denn für ein Gesellschaftsbild, wie könnte es denn anders definiert werden?
Also Kasi Chakla geht davon aus, dass man dass man universalistische Werte schon entwickeln kann, die auch übergreifend Gültigkeit haben. Also er lehnt diesen Zivilisationsbegriff generell ab, um verschiedene Weltregionen voneinander abzugrenzen. Also seine These ist sozusagen, dass bestimmte Werte universalistische Gültigkeit haben, kulturübergreifend. Und dass man also sozusagen die Bedeutung dieser Kulturkreise nicht überbewerten sollte. Also er plädiert sehr stark dafür, politische Konflikte auch als solche ernst zu nehmen und nicht so stark unter dieser Brille der Kultur zu betrachten. Das ist seine Stoßrichtung, in der halt so seine Perspektive war.
Und welche Bedeutung misst ihr der sozialen Frage bei?
In dem Buch jetzt zum Krieg der Zivilisation geht es halt im Wesentlichen schon um diese Ideologiekritik des Zivilisationsbegriffs. Es geht um die Frage, wie der Kulturbegriff definiert wird. sozialen Themen spielen in diesem Buch jetzt erstmal nicht eine vorrangige Rolle. Es geht aber schon darum, dass quasi soziale Unterschiede letztlich auch verursachend sind für die Entstehung solcher Strömungen, wie meinetwegen dem islamischen Fundamentalismus, dass man die Konflikte nicht loslösen kann von ökonomischen und sozialen Entwicklungen. Das wird schon ausgeführt, aber im Kern geht es halt auch darum, wie sozusagen dieser Zivilisationsbegriff ideologisch aufgeladen wird und quasi das Gegenbild dann die vormoderne Barbarei ist und dieses Gegenbild ersetzt quasi den früheren Feind des Kommunismus oder Sozialismus, der dann als Systemfeind in den Nachkriegsjahrzehnten die Diskussion bestimmt hat.
Also eine spannende Diskussion heute Abend. Wann geht's los?
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und alle, die noch Interesse haben, können auch gerne schnell noch vorbeikommen, sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.
Am Mittwoch letzter Woche wurde im Maschinenhaus der Zeche Karl das Fest Valent eröffnet, das noch bis einschließlich Freitag 10 Tage eine Welt der Sinne verspricht. Conny Sandmann, eine der Organisatorinnen des Festes, kann auf einen gelungenen Start zurückblicken. Kollegin Nadja Heveling hat nachgefragt.
Conny, wie war die Eröffnung des Fest Valent?
Ja, es war eine wunderschöne Eröffnung. Alle waren natürlich, wie der Start eines solchen Festivals es verlangt, aufgeregt, ob denn auch das Publikum kommen würde, aber das Publikum kam. Wir haben das Festival eröffnet mit einer Ausstellung von Verena Schramm und Jennifer Pescht, die zusammen Pesch heißen und gemeinsam malen, auch am Wochenende nochmal im Maschinenhaus waren und live vor Publikum gemalt haben. Dann ging es über in einen bunten Abend voller Darbietungen und mit einem reichhaltigen Buffet ausgestattet, was man an einem bankettartigen Tisch oben in der Halle des Maschinenhauses zu sich nehmen konnte. Ja, es ging dann nach dem Essen fröhlich weiter bis tief in die Nacht mit einer Party. DJ Martini, der ein ganz besonderer DJ ist, hat zum Tanz aufgespielt, sehr ausgesuchte Musik für wirklich alle Geschmacksrichtungen spielt, kein House, kein Techno, sondern wirklich die verrücktesten Raritäten raussucht, hat zum Tanz aufgespielt und es wurde ein sehr, sehr langer Abend. Sehr schön und wir waren sehr müde hinterher.
Was wünschst du dir für die nächsten Tage?
Ich wünsche mir, dass es so weiterläuft, dass sehr viel Publikum noch in den letzten Tagen kommt. Ich weiß, es sind viele Veranstaltungen. Bis jetzt funktioniert es gut und ich wünsche mir, dass alle weiteren Veranstaltungen gut besucht werden. Ich wünsche mir auch ganz besonders, dass die letzte Veranstaltung am Freitag, den 19., die nochmal mit einer Party ausklingt, wirklich zu einem rauschenden Fest wird.
Wo bekommt man die Karten und was kosten sie?
Die Karten für alle Veranstaltungen des Festivals kann man bei uns im Maschinenhaus vorbestellen, telefonisch unter 837-8424, 837-8424. Die Karten kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro pro Veranstaltung. Es wird aber günstiger, wenn man gleich Karten für zwei Veranstaltungen pro Abend kauft. Es gibt einen Sonderpreis für den letzten Abend, wo wieder ein reichhaltiges Buffet im Preis inbegriffen sein wird. Dafür wird man dann 18 Euro bezahlen müssen.
Und auch heute Abend können Sie einiges erleben. Ab 19.30 Uhr Dada Zwischenreden, eine Lesung von Janine Röder und Adriana Kotschian. Und ab 21.30 Uhr erwartet Sie eine ungewöhnliche Klangreise mit Florentin Ciran und dem Trio Romania. Heute sind an Hausfassaden der unmittelbar am Rhein-Herne-Kanal gelegenen Nordsternstraße Einschläge und Absplitterungen zu erkennen, die vom Mörserbeschuss durch Reichswehr- und Freikorpssoldaten am 8. und 9. April 1920 herrühren dürften. Auf Veranlassung der Bezirksvertretung Altenessen wurde am 9. April dieses Jahres an der neuen Brücke über Rhein-Herne-Kanal und Emscher eine Tafel installiert. Dem gewaltsamen Einmarsch von Reichswehr- und Freikorps-Truppen über die damalige Zweigertbrücke nach Essen folgten weitere Willküraktionen, der sogenannte Weiße Terror. 82 Jahre sollte es dauern, bis endlich folgender Text auf einer Metalltafel an die tödlichen Ereignisse von damals erinnern konnte. Dazu ein Beitrag von Walter Wandke, den er mit dem Text der Gedenktafel eröffnet.
Mit dieser Erinnerungstafel gedenken wir der 21 Toten, davon 15 aus Altenessen und Delwig, die Anfang April 1920 durch den unnötigen Artilleriebeschuss den Angehörige eines Freikorps auf Altenessener Arbeitersiedlungen vornahmen, ums Leben kamen. Vorausgegangen war die Niederschlagung des rechtsextremen Kapp-Putsches gegen die Erste Republik am 17. März 1920, die Die Toten fanden später ihre Ruhe auf dem Nordfriedhof. Wie 1920, als der ausgerufene Generalstreik allein 12 Millionen Demokraten aller Richtungen einte, um gegen die rechte Gewalt vorzugehen, soll diese Gedenktafel, gestiftet von alten Essener Bürgern, ein Zeichen gegen rechts sein. Nach einer Initiative der Bürgerliste Nord und trotz Unterstützung der örtlichen SPD hatte es noch bald 2 Jahre gedauert, bis diese Gedenktafel auch tatsächlich installiert werden konnte. Immerhin hatte zum guten Schluss auch die CDU-Bezirksfraktion ihre anfänglichen Widerstände gegen den Text aufgegeben. Im März 1920 war der regierungsfeindliche Kapp-Putsch in Berlin durch einen Generalstreik niedergeschlagen worden. Im April 1920 hatten an der Brücke nach Kanab bewaffnete Arbeiter erfolglos versucht, die Stadt von der Besetzung durch putschistenfreundliches Militär freizuhalten. Einer der wesentlichen Initiatoren, die diese Gedenkveranstaltung erst ermöglichten, war Werner Bussig vom Alten Essener Geschichtskreis.
Mir ist hier also die Idee allein schon aus dem Grunde gekommen, weil dieser Toten zwar auf einer Tafel auf dem Nordfriedhof gedacht werden, allerdings ist die Erinnerung so weit weg von dem Ort des Geschehens, dass ich mir irgendwann mal die Idee mit den Vertretern der Bezirksvertretung 5 hier am Ort des Geschehens sollte diese Tafel aufgehängt werden. Bekannt sind die in den Straßen Hesslerstraße, Röttgersbank, Ramdörne gelebt haben, und die durch diesen Rache-Artilleriebeschuss im Jahr 1920 umgekommen sind. Und es ist immer wieder festzustellen, wenn irgendwelche politische Ziele durchgesetzt werden, egal von welcher Seite, zu Tode kommen in der Regel und zur größten Menge immer Leute, die unbeteiligt sind. Hier sind viele Leute unbeteiligt an dieser Geschehnisse der 20er Jahre zu Tode gekommen. Und deshalb die Tafel an dieser Stelle.
Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass auch gerade die Bürger aus unserem Bezirk dafür gesorgt haben und haben gesammelt, um die Gedenktafel hier anbringen zu können. Wir haben ja lange darum gekämpft. Es ist ja schon mal im Gespräch gewesen.
Scheint es jetzt so gewesen zu sein, dass es aber doch eine Debatte gab um den Inhalt der Tafel. Gibt es dann noch Schwierigkeiten, die historische Wahrheit zu interpretieren, was hier passiert ist?
Durch die historische Forschung ist ziemlich eindeutig, was hier geschehen ist. Die Hinweise, dass also hier Widerstand auf der südlichen Seite des Kanals von Roten geleistet worden ist, ist eigentlich gar nicht mehr an dem, das Bemühen, die Brücke zu sprengen. Die sind mit Sicherheit nicht umgekommen, sondern es sind umgekommen die Leute, die hier in den benachbarten Kolonien gelebt haben. Wenn ich alleine den Hinweis der Friedhofsverwaltung, als die Nazis 1934 den Auftrag gegeben haben, die sogenannten Kommunistengräber einzuebnen, dass die Friedhofsverwaltung 1934 noch deutlich gemacht hat, dass es eben nicht um Kommunistengräber geht, die dort beerdigt sind.
Was ja nicht heißen müsste, dass jetzt Kommunistengräber nicht auch zu Ehren werden wie die anderen, ne?
Eben.
Das meine ich auch.
Das meine ich auch. Das
sind ja auch Menschen.
Denn der Auftrag der Einebnung dieser Gräber ist eindeutig von der damals politischen Führung der Nazis ausgegangen.
Unter dem Stichwort Kommunisten.
Kommunistengräber beerdigt. Brauchen wir nicht pflegen. Ja. War ja eine Ehrengrabstätte dort. Hm. Und die brauchen wir nicht pflegen.
Wie sieht man denn das in der historischen Forschung, ob denn zu diesem Zeitpunkt um den 9. April dieser Widerstand noch legitim gewesen wäre, dass man sagt, ja, das war jetzt einfach nur ein gewaltmäßiger Widerstand und die Regierung in Berlin hat schon wieder nach dem Rechten gesehen.
Also die Leute, die auf der nördlichen Seite standen und die rübergeschossen waren, waren mit Sicherheit nicht legitimiert worden aus Berlin, dass die diesen Beschuss hier durchführen sollen, sondern es war ein reiner Racheakt, der sich eigentlich auf ein Vorspiel sicherlich auswirkte, wo nämlich der Kapp-Putsch durch die Arbeiterschaft zurückgeschlagen worden ist. Durch den millionenhaften Streik, den wir damals hatten, ist sicherlich der Kapp-Putsch gar nicht zum Tragen gekommen. Und diese Niederlage wurde mit Sicherheit nicht von den dort auf der anderen Seite, auf der nördlichen Seite liegenden Freischärlerkorps gedacht. Also legitim ist das auf keinen Fall gewesen.
Was ist denn passiert, als die Soldaten hier einmarschiert sind? Haben die dann hier für Ruhe und Ordnung gesorgt oder gibt es dann hier noch weitere Gewalttaten in der Zeit, als dann hier die Stadt besetzt war?
Es sind ja noch an mehreren Stellen im Nachhinein Kämpfe gewesen. Ich denke dort an Stoppenberg und ich denke eben an den Wasserturm. Die Geschehnisse will ich nicht beurteilen, was da passiert ist. Für diese Tafel stehe ich gerade, die einfach sagt, das, was hier geschehen ist, war Unrecht. Und das Unrecht in einer Zeit, wo rechte Gewalt eigentlich wieder fast in ganz Deutschland gang und gäbe wird, da denke ich, dass das schon richtig ist, dass wir diese Tafel heute enthüllen. Denn der letzte Satz steht ja gegen rechts außen.
Insbesondere während der NS-Diktatur mit den Gräbern selbst der zivilen Opfer dieser Kämpfe umgegangen wurde, beschreibt Dr. Ernst Schmidt.
Auf dem Südwestfriedhof hat man im April 1920 56 Menschen beigesetzt. Amtlich bezeichnete man sie als Märzgefallene. Es waren 4 Angehörige der Einwohnerwehr, 15 Angehörige der Sicherheitswehr und 37 Angehörige der Roten Armee oder andere, die bei den bewaffneten Auseinandersetzungen im März, April 1920 ihr Leben verloren hatten. Im Tode vereint hatten sie auf einem eigens für sie angelegten Sonderfeld des Friedhofes ihre letzte Ruhestätte gefunden. Später, noch in der Zeit der Weimarer Republik, wurden die Gebeine von 15 Angehörigen der Einwohnerwehr und der Sicherheitspolizei ausgegraben und in einer angrenzenden Gruft, dem Polizeigrab, mit Ehrenmal und Namenstafel beigesetzt. Die Gebeine von 5 anderen Menschen, darunter ein Arbeiter, wurden in Privatgräbern umgebettet. Obgleich nur 15 Angehörige von Sicherheitswehr und SIPO im Polizeigrab die letzte Ruhestätte fanden, findet man auf den Gedenktafeln auch hier wieder die 40 Namen, die auf der Tafel im Ostpark hinter dem Wasserturm stehen. Die 36 Gräber von Angehörigen der Roten Ruhrarmee und andere Essener sind während der Zeit des Nationalsozialismus eingeebnet worden. Ein Teil der Gräber deckt heute eine Rasenfläche. Auf einem Randstreifen sind während des Zweiten Weltkrieges russische Fremdarbeiter beigesetzt worden. Hier ruhen 36 Menschen, deren Gräber von den Nationalsozialisten eingeebnet wurden. Die Toten waren Arbeiter, die im März 1920 zur Abwehr des republikfeindlichen Kapp-Putsches und für ihre weitergehenden revolutionären Ziele die Waffen ergriffen und andere Essener Bürger, die in den bürgerkriegsartigen Kämpfen als Unbeteiligte ihr Leben ließen. Diese Hinweistafel, aufgestellt auf Beschluss des Rates der Stadt Essen, findet man am Rande der Grasenfläche. Die Namen dieser 36 Menschen stehen auf keiner Tafel. Man findet sie lediglich in einer städtischen Friedhofsakte. Dazu gehören der Bergmann Friedrich Schwiegart und der Schlosser Wilhelm Schütz. Hinter diesen beiden Namen hat man ihre Parteizugehörigkeit festgehalten. Die Abkürzung USPD steht für Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. In der Liste stößt man auch auf den Namen von Hermann Rogowski und Kurt Bergmann. Reichswehrsoldaten hatten sie am 7. April 1920 ohne vorherige Vernehmung im Hofe des Rathauses der Stadt Essen erschossen. Die später abgegebene Erklärung, das Geschehen sei ein außerordentlich bemerkenswerter Missgriff gewesen, machte die Toten nicht mehr lebendig. Der erst 12 Jahre alte Essener Schüler Anton Ageten zählt ebenfalls zu den 36 Toten, deren Gräber eingeebnet wurden. Ein zweites vergessenes Grab von Menschen, die in den unruhigen Tagen der Monate März und April 1920 ihr Leben verloren, befindet sich auf dem Nordfriedhof in Essen-Altenessen. Hier hat man unmittelbar neben der Grabstätte der Gefallenen des Ersten Weltkrieges 21 Frauen, Männer und Jugendliche beigesetzt. Allesamt waren sie Opfer der Kämpfe, die beim Einrücken der Reichswehr in der Kanalzone zwischen Karnap und Altenessen entbrannten. Nicht wenige von ihnen hatten ihr Zuhause in den Arbeitersiedlungen, die von der Reichswehrartillerie beschossen wurden. Drei Frauen waren 23, 26 und 30 Jahre, zwei Jugendliche 17 und 19 Jahre alt gewesen, als der Tod sie ereilte. Bei drei Toten konnten die Namen nicht ermittelt werden. Man hat sie als unbekannt registriert. Das Todesdatum ist auch nicht bekannt. In der Totenliste stößt man auch auf den 26 Jahre alten Friedrich Sick aus der Böhmer Heide in Altenessen. In der Nacht vom 7. zum 8. April 1920 war er von der Sicherheitspolizei aus seiner Wohnung geholt worden. Seine Frau fand ihn tot, andern Tags auf der Straße nahe dem gemeinsamen Heim. Der Bannstrahl der Nationalsozialisten traf auch die Gräber auf dem Nordfriedhof. Obgleich die meisten von ihnen der Roten Ruhrarmee nicht angehört hatten. Eine von der Stadt Essen aufgestellte Hinweistafel am Beisetzungsort trägt den gleichen Text wie die Tafel auf dem Südwestfriedhof, lediglich die Zahl der Beerdigten ist unterschiedlich. Am 7. April 1920 traf eine aus Richtung Frintrop kommende Einheit des Freikorps Lützow am Fliegenbusch in Borbeck auf die beiden Bergleute Hermann Riesner und Friedrich Lichtenauer. Sie gehörten einer von Essener beigeordneten Basel organisierten Sicherheitswehr an. Basel war bis zur Eingemeindung in die Großstadt an der Ruhr im Jahre 1915 Borbecker Bürgermeister gewesen. Die beiden Bergleute trugen weiße Armbinden und besaßen städtische Ausweise. Dennoch wurden sie von der unter Führung eines 23-jährigen Leutnants stehenden 14-Mann starken Freikorps-Einheit hinterrücks und kurzerhand erschossen. Die Essener Allgemeine Zeitung sprach andern Tags von einem Irrtum, den man bedauerte. Die Zeitung teilte ihren Lesern mit, dass Oberst von Baumbach, Befehlshaber der in Essen eingerückten Truppen, sofort nach Bekanntwerden des Zwischenfalls Meldung erbeten und erhalten habe. Darin hätte es geheißen, beim Vormarsch auf Essen stießen wir auf einen feindlichen Doppelposten Zivilisten mit Gewehr. Feuer wurde sofort aufgenommen. Der Oberst von Baumbach bedauerte den Irrtum am Fliegenbusch. Er hatte ein gerichtliches Nachspiel, das allerdings endete wie viele andere erst 4 Jahre später mit dem Beschluss der 5. Essener Strafkammer, der da lautet: In der Strafsache gegen den Bankangestellten und Leutnant AD Wilhelm Göcke wegen Totschlags wird der Angeschuldigte Göcke hinsichtlich der öffentlichen Klage im April 1920 in Essen durch mehrere selbstständige Handlungen den Friedrich Lichtenauer und Hermann Riesner vorsätzlich getötet, die Tötung aber nicht mit Überlegung ausgeführt zu haben, aus dem tatsächlichen Grunde des mangelnden Beweises außer Verfolgung gesetzt. Soweit der Beschluss. Den Essener Richtern erschienen die Aussagen der Angehörigen des Freikorps Lützow glaubwürdiger als die anderslautenden jener Borbecker Bürger, die ebenfalls Zeugen des Irrtums am Fliegenbusch waren. Schon damals war die Justiz auf dem rechten Auge blind. An der Hauswand der damals Ecke Bocholder und Schlossstraße gelegenen Gaststätte in der Weide, später Gerschermann, hat man in den 20er Jahren eine Tafel angebracht, die an das blutige Ereignis und die beiden erschossenen Bergleute erinnerte. Sie wurde nach 1933 von den Nationalsozialisten entfernt. Auf Antrag der evangelischen Kirchengemeinde Borbeck hat die Bezirksvertretung 4 in den 80er Jahren an dem am Fliegenbusch gelegenen Postamt eine neue Tafel anbringen lassen. Auf ihr steht geschrieben: Am Fliegenbusch fanden Hermann Riesner und Friedrich Lichtenauer, Angehörige der Sicherheitswehr, in den Wirren des Kapputsches am 7. April 1920 den Tod. Im Jahre 1934 errichteten die Nationalsozialisten in Stehlehorst ein Ehrenmal, wie sie es nannten. Es galt ausschließlich den Gefallenen der Freikorps, der Einwohnerwehren, der Reichswehr und der Polizeieinheiten, die in den Jahren von 1918 bis 1920 gegen die revolutionären Arbeiter im Ruhrgebiet kämpften. Mit ihm wollten die Nationalsozialisten ihre Sicht der Revolutionszeit 1918 bis 1920 propagandistisch durchsetzen. Es kam ihnen darauf an, die Weimarer Republik herabzuwürdigen und die Arbeiter der Roten Ruhrarmee zu verunglimpfen, die im März 1920 zur Abwehr der republikfeindlichen Bewegung die Waffen ergriffen, gegen putschende Freikorpseinheiten, aber auch zur Durchsetzung ihrer revolutionären Forderungen kämpften. Sie wollten mit dem Ehrenmal die Mitglieder der Freikorps, von denen viele schon 1918 politisch rechtsextrem eingestellt waren und die Weimarer Republik bekämpften, als nationale Helden und Wegbereiter des Nationalsozialismus feiern. Es diente dem Zweck, die Beseitigung der Demokratie und die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur 1933 als Rettung Deutschlands darzustellen.
Und wie versprochen, kommen wir jetzt zu unserem Kurzporträt der Gruppe Höllenton, die mit den Gruppen Siebenbürgen und Eisregen vor kurzem in der Zeche Karl aufgetreten sind. Martin, Bandmitglied von Höllenton, ließ sich nicht lange bitten, Kollege Ralf Knifka in unserem Studio zu besuchen und sich seinen Fragen zu stellen.
Ich grüße jetzt hier im Studio der Neuen Essener Welle den Martin von Höllenton.
Hallo.
Ja, seit wann gibt's eigentlich Höllenton?
Naja, Höllenton in der Besetzung gibt es seit ca. 1998, obwohl das Projekt dann für sich habe ich schon gestartet, als ich noch bei Bunch & Stench gespielt habe, also so 1994, glaube ich. Da hat es noch einen anderen Namen gehabt und die musikalische Richtung war noch, sagen, Black Metal orientierter, als sie heute ist.
Wie bist du eigentlich dazu inspiriert worden, die Band zu gründen?
Damals zur Zeit von Bunch & Stench entstanden, als Side-Projekt von mir daheim, weil ich ein kleines Studio gehabt habe und dann angefangen habe zu experimentieren mit Keyboards und Samples und mit in Verbindung mit Metal, anstatt wie bei Bunch & Stench eben, was auf eine Rock'n'Roll-Line-Up war, also Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang. Und war ursprünglich auch nicht gedacht, dass es veröffentlicht wird oder nicht geplant wirklich. Und es ist dann halt immer aufwendiger geworden, bis ich dann irgendwann einmal ein Angebot von einer Plattenfirma bekommen habe, die Demos einmal hinzuschicken und immer einen Deal dadurch bekommen habe. Und dann kam eben 1999 das Debüt Domus Mundi auf dem Markt.
Hm? Du bist also einer, der auch gerne ein bisschen musikalisch experimentiert.
Auf jeden Fall, ja.
Welche Instrumente spielst du?
Also auf der Platte spiele ich alles bis aufs Schlagzeug. Und ja, das ist Gitarre, Bass, ein bisschen Keyboard, Gesang. Und ich programmiere eben die ganzen Samples. Unter anderem bin ich auch der Sound-Engineer und habe die Platten selbst abgemischt. Und also es ist quasi alles bei mir daheim im Schlafzimmer entstanden, mehr oder weniger.
Wie entsteht bei dir denn so ein Stück? Eher, dass du ein bisschen experimentierst oder hast du also praktisch schon die Sachen so fertig im Kopf?
Naja, es kommt davon. Manches Mal habe ich schon etwas im Kopf und setze mich dann hin und probiere das zu verwirklichen. Aber da ich ja wenig Keyboards verwende, sondern eher Orchester-Samples, also von CDs, irgendwelche Part-Samples, ist das ein bisschen schwieriger, weil ich ja nicht wirklich eine Melodie spielen kann, sondern sie irgendwie zerstückeln und zusammensetzen muss und in die richtige Geschwindigkeit, Tonhöhe und so weiter. Das heißt, also, das ist eher viel Arbeit. Es dauert deswegen etwas länger, als normalerweise ein Songwriting-Prozess ist, aber es ist komplett unterschiedlich und oft verwerfe ich dann eine Idee wieder und komme durch das auf eine andere, eine neue Idee. Manchmal entsteht ein Stück rund um irgendein Sample oder umgekehrt. Also es gibt da keine fixe Vorgehensweise.
Textest du eigentlich auch für Höllenton?
Nein, das macht alles meine Frau. Hm? Die textet besser als ich.
Aus wie vielen Mitgliedern besteht denn Höllenton?
Also live sind wir zu viert. Im Studio sind wir zu, wenn man meine Frau mitberechnet, die manche, also teilweise ein paar Sachen singt, nicht viel, aber sie hat ein paar so Vocal Parts, sind wir zu dritt.
We'll be right back. are scattered through the winds. Not the lively as an echo wind. Tire for its ever realize. In this where the warriors reside. Bowing reverence of sight to the passing of winds and of night. Sleep with dragons. There is no flame of flames. Immortalized. It's all its ties. Snap each other's the glorious bread. Forging for the land of the sun. To the fields where the yearning is grown. And the seas of the oval are sown. Show me water is a plant of beast. While the reapers bend on over fields. Bow in reverence of sight. Through the end of the wings and of might. That wonder, the night that roam in fire, fire, the hidden flame.
Ihr seid ja im Moment auf Tour mit Eisregen, mit Siebenbürgen zusammen. Mhm. Wie kommt ihr denn da so rüber? Ich meine, ihr habt ja jetzt schon ein paar Konzerte gegeben. Siehst du da irgendwie Gemeinsamkeiten zwischen den Bands? Und wenn ja, wo liegen dann diese Gemeinsamkeiten?
Also Gemeinsamkeiten gibt es wenig, muss ich sagen. Also wir sind ziemlich unterschiedlich alle. Und das merkt man auch bei den Konzerten, bei den Einzelnen. Also es ist meistens so, dass eher eine Band gut ankommt und die anderen etwas schlechter. Also das ist, wenn wir in Deutschland zum Beispiel gespielt haben, also eher im Osten zum Beispiel, wo Eisregen herkommen, ist Eisregen natürlich eine absolute Spitzenklasse. Nicht? Also die kommen super an, die Leute kennen die Texte, singen mit und bei uns schauen sie eher ein bisschen verwirrt rein, kommen bevor manches Mal. Aber es hat auch Gigs gegeben in den Benelux-Ländern zum Beispiel, wo eher Hollenton angesagt war und Eisregen nicht so durch die Sprache eben, also dadurch, dass die deutschsprachig sind und nehmen wir mal an, da deswegen nicht so erfolgreich in nicht deutschsprachigen Ländern. Da sind wieder wir sehr gut angekommen. Siebenbürgen hat es eher am einfachsten irgendwie, glaube ich, weil die übergreifen halt, haben keine Sprachbarriere und ihr Stil ist aber ein bisschen einfacher zum Erfassen für Leute, die sie nicht so gut kennen. Und sie sind auch bekannter als wir, also sie haben mehr Veröffentlichungen. Und deswegen würde ich sagen, dass wir sehr unterschiedlich irgendwie sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Tour recht gut und wir kommen zusammen super aus. Also,
Ihr kommt aus Österreich?
Richtig.
Wo genau her?
Aus Wien.
Aus Wien. Wie sieht denn da in Wien eigentlich so die Musikszene aus? Gibt es da überhaupt eine Metal-Szene?
Doch, gibt es eine Metal-Szene, ja. Die ist zwar nicht so groß und die Infrastruktur ist eher in Österreich, was jetzt Magazine und Radiostationen und so betrifft. Also Österreich ist überhaupt radiomäßig Entwicklungsland. Das war ja nicht allzu lang her, da hat es ja eigentlich nur staatliches Radio gegeben. Von daher ist es einmal nicht so gut, aber es gibt sehr viele Bands und es gibt auch sehr viele, die einiges Talent haben und es gibt auch einige, die bekannter sind, also über die Grenzen von Österreich hinaus. Und also ich würde nicht sagen, dass jetzt Österreich unterentwickelt ist in puncto Metal. Es ist halt klein und dadurch gibt es nicht so viel Masse jetzt, aber prozentuell, glaube ich, ist es nicht weniger als in Deutschland.
Ja, Österreich hat ja auch immer diesen Classic-Touch noch. Ist der jetzt weg oder hat...
Naja, der Classic-Touch wird nie weg sein. Also von dem lebt ja Österreich quasi. Das ist ja ein wichtiger Fremdenverkehrsfaktor und Kulturfaktor. Also schon alleine das Neujahrskonzert und so weiter. Also die Oper am Ball und diese ganzen Sachen. Also Wien und Österreich, also sind auf jeden Fall mit Classic, wird immer verbunden sein. Das wird auch extrem gefördert und so, nicht? Im Gegensatz zu anderen Musikrichtungen.
Was steht eigentlich bei euch in nächster Zeit an? Ihr habt ja jetzt eine CD rausgebracht oder ist die...
Ja, die ist schon älter. Die ist schon älter, die kam im vorigen Juni oder was, Ende Juni raus.
Wie heißt die?
Die heißt With Vilest of Worms to Dwell.
Dann plant er bestimmt dieses Jahr auch noch eine neue CD, oder?
Ja, an und für sich schon. Ja. Also wenn ich von der Tour heimkomme, in einer Woche oder circa, möchte ich anfangen mit den Arbeiten an der neuen CD. Und ja, man muss schauen, es kommen jetzt auch die Sommerfestivals. Dadurch, dass ich eben mit zwei Bands spiele, ist es immer ein bisschen so eine Einteilungsfrage. Also
wo spielst du noch mit?
Punch and Stange. Mhm. Und die haben jetzt dann für sich vor, ein paar Sommerfestivals zu spielen, auch mit Hollenton. Und also Hollenton wird unter anderem beim Wacken-Festival spielen. Und September, ja, da gibt es dann Tourpläne mit Punch and Stange. Und eigentlich hätte ich auch ein Angebot für Hollenton wieder bekommen. Aber es ist, wie gesagt, ich weiß mit der Zeit nicht mehr wohin, also es ist alles sehr knapp und wichtig wäre mal auf jeden Fall eine neue CD zu machen und dann wieder mal eine Tour.
Gut, dann wünsche ich dir einfach noch ein gutes Jahr, noch eine gute CD.
Danke vielmals.
Ja. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ebenfalls, Dankeschön.
Das war auch schon das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag ab 18.25 Uhr hören Sie mehr von uns. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Magic.